Guten Morgen, offiziell von meiner Seite. Ich möchte mit einem kleinen Bild anfangen heute Morgen über einen jungen Mann, der bei uns am Bodenseehof war als Konfirmand. Heiko hieß er. Der Heiko kam von der Schwäbischen Alb und der Heiko, der hat eine Muskelkrankheit gehabt. An der ist er auch dann letztendlich gestorben an der Muskelkrankheit. Also letztendlich nicht, würde man sagen, natürlich nicht an der Muskelkrankheit, sondern wir sagen am Willen Gottes. Aber das war die Krankheit, letztendlich eben die zum Tod geführt hat in seinem Leben. Und als er bei uns war am Bodenseehof, ich weiß noch, das war über den Silvester, wir haben ja viele Konfirmandenfreizeiten bei uns, wie ich schon mal gesagt habe. Und da war er mit dem Zivildienstleistenden bei uns. Er war schon in einem Rollstuhl, den konnte er nur noch also mit der Hand so bewegen, den Rollstuhl. Und wir haben dann immer so nach diesem Abschluss von einer Konfirmandenfreizeit so eine Zeit, dass wir den jungen Leuten sagen, wer den Ruf Gottes wirklich verstanden hat. Weil daran glaube ich. Ich bin jetzt nicht so sehr der Aufrufer, wenn ich irgendwo evangelisiere, nennen wir mal so das Wort. Ich glaube mehr dran, aber es ist so, jeder ist da anders, dass wirklich Jesus ruft und klar, dass es eine Hilfe ist, dass ich sage, pass auf, ich bin dann hier und du kannst dann kommen und dann können wir miteinander sprechen und beten. Das ist ohne Zweifel. Aber ich glaube daran eben, wisst ihr, dass nur die kommen sollen auch, die gerufen sind von Christus. Und dass wir manchmal zu viele Leute haben und das, ja, das ist, glaube ich, gar nicht richterisch, sondern das ist einfach eine Feststellung, die ich mir so mache, wenn wir so unterwegs sind. Wir haben oft zu viele Leute, die gekommen sind, weil irgendwer gerufen hat. Und das sind dann oft Leute, die ringen und kämpfen und ringen und kämpfen und wollen alles richtig machen, wisst ihr, weil sie aus sich selbst kein Leben haben. Leben zeugt Leben, das ist so. Und das Leben von Christus zeugt Leben, das ist einfach da. Das muss ich dann nicht irgendwie versuchen, aus mir herauszupressen, irgendwie was zu machen. Ich habe das gestern dem Markus gesagt, manchmal komme ich mir schon vor in der westlichen Welt, in manchen Gemeinden, oder allgemein so, nicht in manchen Gemeinden, allgemein, das ist fast wie so eine, ich vergleiche es manchmal wie so eine so Emergency Ward, so, was ist so Notfallaufnahme, so eine Station in der Klinik, in der jede Menge Apparate stehen und die Leute, die sind da angeschlossen. Und wenn man die Apparate ausschließen würde, die Leute würden nicht selbst atmen. Die sind praktisch in Anführungsstrichen nur künstlich am Leben erhalten. Das war's dann. Und natürlich, klar, von der Rechtsstellung her, wer macht den Apparat aus, wer bestimmt es, den Apparat auszumachen, lassen wir ihn lieber laufen. Wisst ihr, und so scheint mir das manchmal. Natürlich, das ist wirklich. Wir haben es die Woche auch mal gehört, wir danken Gott für den Überfluss, aber ich muss ehrlich sein, ich danke Gott nicht mehr für den Überfluss, weil ich gar nicht damit umgehen kann. Ich merke, ich will immer mehr von dem Überfluss. Da muss ich ganz ehrlich sein, mein Herz hängt dann plötzlich an diesem Überfluss und ich will immer mehr, ich will nicht immer mehr von dir, sondern ich will immer mehr von dem, was du mir schenken kannst. Das ist ein bisschen die Not. Und der Herr Jesus sagt klipp und klar, ihr Lieben, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und es ist unmöglich. Wenn Jesus das sagt, dann ist es unmöglich. Und wir versuchen, ich finde, in der westlichen Welt haben wir den verzweifelten Versuch, das Unmögliche möglich zu machen. Das Unmögliche möglich zu machen. Und solange das dann alles so läuft, das Leben, ist es eine Bombensache. Und dann werden wir dann auch, wisst ihr, dann kommen so diese stürmischen Zeiten und dann ist das Leben eben nicht mehr so, wie wir uns eigentlich dachten, dass das Leben wäre. Und dann kommt das alles irgendwie ins Straucheln. Und dann kommt letztendlich in diesen Zeiten, kommt wirklich raus, wer wir sind. Wer ich wirklich bin. Jemand sagte mal, Umstände bestimmen nicht, wer du bist, Umstände offenbaren, wer du bist. Die bringen ans Licht, wer du bist.
Wir sagen ja manches Mal auch, wie gestern Abend, könnte man sagen, so bei den Kindern, naja, das ist die Gesellschaft, die macht die so. Ich glaube, dass die Gesellschaft uns einfach nur einen Rahmen gibt, der uns erlaubt, dass wir das herausbrechen lassen, wer wir wirklich sind. Das ist nicht die Gesellschaft. Es kommt nur ans Licht, was drin ist. Rebellion, Undankbarkeit, Egoismus. Es kommt nur ans Licht von dem, was Jesus spricht. Aus dem Menschenherzen heraus kommen aber. Es ist nicht die Gesellschaft, die mich zum Ehebrecher macht. Die Gesellschaft bietet mir einen Rahmen, dass das einfach herausbrechen kann. Die Gesellschaft macht mich nicht zum Steuerhinterzieher. Die Gesellschaft bietet mir einen Rahmen, wenn ich sage, ich habe jede Menge so Leute um mich herum, dass es plötzlich deutlich wird. Es ist nicht die Klasse, in der ich lebe, wisst ihr, die mich zum Hausaufgabenbetrüger macht. Das ist nicht, weil all die anderen, nee. Der Rahmen bietet mir das, dass es plötzlich mal rauskommt, wer ich wirklich bin. Ich bin auch nur ein Betrüger. Ich bin auch nur einer, der dazu neigt zum Lügen. Das wird einfach nur deutlich. Und es wird genauso auch deutlich, wisst ihr, wenn das deutlich wird, dann muss ja auch das andere Leben deutlich werden. Also automatisch, das eine wird auch automatisch deutlich. Das ist einfach da. Da muss ich gar nichts dafür machen, das ist schon da. Und genauso ist dieses neue Leben in Christus da. Es ist da. Und wenn es da ist, wird es auch deutlich. Und wenn es nicht deutlich wird, ist es auch nicht da. Es wird deutlich daran, dass ich Hunger habe, nach dem Wort, nach dem, der das Brot des Lebens ist. Es wird deutlich daran, dass ich Durst habe, nach dem, der die Quelle ist, Jesus Christus. Es wird deutlich, es ist einfach da. Wisst ihr, das sind vielleicht manchmal ganz, wir denken dann oft so kompliziert, weil wir wollen das dann oft ganz kompliziert ausgedrückt haben, ne? Und deswegen eben brauchen wir dann auch Kinderstunde und Jungscha und. Aber das ist eigentlich das Zeugnis, dass wir in unseren Familien das Leben, dass wir als Familie Hunger und Durst nach Jesus haben. Nichts mehr. Du musst uns heute durch diesen Tag leiten, Herr Jesus. Herr Jesus, das Geld, das verdient wurde, das haben wir nur verdient, weil du uns das erlaubst. Was machen wir denn mit dem Geld jetzt? Mit anderen Worten, was möchtest du denn mit diesem Geld machen? Es ist ja deines, es ist ja gar nicht meines. Weil gestern lasen wir, oder wisst ihr nicht, dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? Also wenn ich mir nicht mehr selbst gehöre, dann gehört mir auch nicht mein Bankkonto. Wisst ihr? Wenn ich mir nicht mehr selbst gehöre, gehört mir auch nicht mein Auto. Es ist ja nicht mein Auto, es ist dein Auto. Ist ja deines. Wenn ich mir nicht mehr selbst gehöre, dann ist es ja auch nicht mehr meine Zeit. Es ist ja deine Zeit. Es gehört dir. Das ist ja nicht mein Tag, es ist ja dein Tag, Herr Jesus. Wenn ich mir nicht mehr selbst gehöre. Und wir fallen natürlich, und das merke ich schon auch, in der westlichen Welt haben wir alle manchmal, nicht alle, aber manche doch ein bisschen Angst davor, das alles sein zu nennen, weil dann, was darf ich dann überhaupt noch? Also nenne ich das dann doch lieber ein bisschen, das ist mein Bankkonto, Jesus, und das ist deines. Und von dem kannst du dann ruhig ein bisschen was geben und kannst du alles ausgeben. Aber von dem nicht, das war ausgemacht. Wisst ihr? Und aber das zu denken, lernen auch, das zu glauben lernen. Und das ist einfach da. Und das muss ich noch nicht mal lernen, das ist einfach da. Das ist auch ein verkehrter Ausdruck. Lernen, wirklich ihm nachzufolgen. Lernen, auf ihn zu schauen. Lernen, ja, auf ihn zu trauen. Aber das, dass es da ist, es ist ja deines. Und das glaube ich, das ist ein Zeugnis der Wiedergeburt. Es ist da, es ist deines. Und es ist dein Leben, Jesus. Und so war das bei diesem Heiko. Und der Heiko, der rollte dann rein mit seinem Rolli Und wer, ich sagte eben, wer die Stimme von Jesus verstanden hat, wie Jesus das eben sagt in Johannes Evangelium Kapitel 10. Und es ist ganz deutlich, das ist so deutlich auch, das ist ein interessantes Wort. Meine Schafe hören meine Stimme. In Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ganz deutlich. Meine Schafe. Also es heißt, dass alle diese Stimme hören, könnte man sagen. Aber sicher ist, dass meine Schafe meine Stimme hören. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und die Schafe, wisst ihr, die hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Die muss ich nicht zum Nachfolgen tragen. Wir haben ja auch diesen Spruch, du musst einen Hund zum Jagen tragen. Ne? Also wenn du einen Hund zum Jagen tragen müsstest, würdest du sagen, ja, ein Schoßhund, den verkaufe ich wieder. Ich brauche einen Jagdhund. Und das ist so dieser Gedanke, heute manches Mal, wisst ihr, aus der Furcht auch, dass du nicht dabei bist, dann machen wir jetzt mal was, dass du auch dabei bist. Wir machen alles möglich. Aber das wird deutlich. Ein Schaf, das die Stimme des Schäfers hört, des Hirten hört, das folgt einfach, das kommt einfach. Und es ist eine Tatsache, dass Schafe die Stimme ihres Hirten unter Hunderten von Hirten heraushören könnten. Die hören das. Wie? Spielt keine Rolle. Sie hören das und dann kommen sie. Und dann sind sie da. Und daran wird es deutlich. Dieses Leben in Christus. Und an das glaube ich. Und so haben wir auch unsere Arbeit ein bisschen umgestellt. So diese Abende, die wir hatten, dann so diese Jesus, sagen wir, Aufnehmen-Stunde. Und früher war es dann so, dass alle kamen und saßen in einem Raum und dann hat man dann, oder ist an die jungen Leute dann so ein Zettelchen verteilt worden, so ein Entscheidungszettel. Und wer das dann gern will, der soll doch dann auch, dann jetzt betet noch einer und dann, sondern geht zu euren Mitarbeitern. Die allermeisten dann von 120, 110 sind so die Mitarbeiter gegangen. Weil in dem Alter möchte ich jetzt auch nicht unbedingt wieder aufstehen und rausgehen. Und ich habe mich dann manchmal gefragt, wisst ihr, wenn ich in die Gemeinde kam, später, wo sind diese Menschen eigentlich alle, die sich entschieden haben für Jesus? Die Jugendkreise waren leer? Also komisch. Also wenn ich mich doch für Jesus entschieden habe, und gut, es kann jetzt sein, dass du in eine andere Gemeinde gehst, und manchmal habe ich gefragt, wo sind denn diese Leute, ne? Die nirgendwo. Und es ist ein bisschen komisch, wenn sich einer für Jesus entschieden hat und dann nach 5 Jahren sagt, ich glaube gar nicht, dass es Gott gibt. Aber ein bisschen komisch. Genauso skurril, wenn ich meine, alle möglichen Lehren in der Kirchengeschichte, wenn ich einen Heiligen Geist verleihe und der einen Heiligen Geist bekommen hat, glaubt noch nicht mal an den Geber des Heiligen Geistes. Schon skurril. Aber wenn jemand kommt, und so war das dann, so haben wir es umgestellt und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte diese Veranstaltungen nicht mehr. Ich möchte gern das Evangelium deutlich gepredigt haben und dann das Angebot machen, wenn einer von diesen jungen Menschen da ist und hat es verstanden, dass er einfach kommen kann zum Mitarbeiter. Wir haben so eine stille Zeit in einem Nachmittag, Samstagnachmittag, können die jungen Leute sich nochmal auseinandersetzen mit so einem, ja, man könnte es ein Beichtspiel nennen. Ja, einfach ihr Leben mal durchgehen. Und auch so, wo sie Fragen haben an Gott. Es ist erstaunlich, wie viel diese jungen Menschen das wirklich machen. Es ist erstaunlich. Einfach sich auseinandersetzen damit. Und dann kommen da draus ein paar und kommen zu einem Mitarbeiter und sagen, ich habe das verstanden und ich möchte gerne beginnen, mit Jesus zu leben. Und so einer war der Heiko. Der kam reingerollt. Und ich musste auch ehrlich sagen, als ich den Kerl sah und wusste um sein Schicksal, da habe ich mich gefragt, Mensch, der braucht doch keine Entscheidung mehr für Jesus. Ich meine, der ist schon schlecht dran. Der wird doch automatisch so der Weg. So denke ich auch manchmal, der muss doch automatisch ein Weg sein. Aber das hat mich eines Besseren belehrt auch. Ich denke, ich kämpfe auch mit meinen Gedanken, wisst ihr, ich ringe auch mit allen möglichen Fragen in dieser Welt. Und der Heiko rollte rein und stand vor mir mit seinem Rollstuhl und guckt mich an und ich frage, was willst denn du? Ich war total überrascht, dass der da ist und dachte, na, also der will jetzt, wer weiß was. Und er guckt mich an und sagt, Heinz, ich möchte Jesus haben. Weil ohne Jesus bin ich verloren. Und ich habe echt gekämpft innerlich. Ich dachte, oh, Herr Jesus, doch nicht der. Ich meine, der hat es eh schon so ein schwieriges Leben. Aber der hat so drauf geantwortet auf diese Botschaft. Und der Heiko, der lebte auf der Schwäbischen Alb und ist dann mit seinem Rollstuhl, zum Schluss konnte ihn nur noch mit so einem Joystick, den er mit dem Mund bewegen konnte, bewegen, den Rollstuhl, ist dann im Ort, in dem er lebte, von Haus zu Haus gefahren und hat die jungen Menschen eingeladen zu einem Jugendkreis. Jede Woche. Jede Woche. Und ich habe ihn das letzte Mal kurz vor seinem Tod gesehen, da habe ich auf der Alp gesprochen und da war ein Jugendevent, da kam er dann mit seinem Rollstuhl, rollte dann vor und guckt mich an und sagt mir, Heinz, ich möchte noch einmal Danke sagen, dass du mir den Weg zu Jesus gezeigt hast. Und habe ich dann erfahren, dass der Heiko gestorben ist. Und ich habe es dann mal in einem Zelt erzählt und hinten saß eine junge Frau und die hat geweint. Und die kam dann hinterher zu mir und sagte, ich möchte nur sagen, das ist die Wahrheit, was du gesagt hast, weil der junge Mann, von dem du redest, das war mein Bruder. Und er war total verändert. Total. Und dann wollte der Pfarrer, wisst ihr, der interessante Mann auch, der hat dann manchmal Menschen mitgebracht aus dem Dorf, weil die wollten sehen, wo ist denn dieser Heiko zu diesem Jesus gekommen? Und ich durfte seine Mama treffen, weil seine Mama einfach mal an dem Ort auch sein wollte, an dem sie merkte, wo ihr Sohn wirklich Hoffnung gefunden hat. Die Beerdigung von dem Heiko, sagte mir der Pfarrer, so eine Beerdigung habe ich noch nie gehalten, Heinz. Da war eine Hoffnung da, die kannte ich selbst noch nicht. Und es hat so viel verändert, weil das Leben von Christus gegenwärtig ist. Um das geht's. Und das, was wir durchlesen in der Bergpredigt, wisst ihr, das geht nicht darum, versuch mal sanftmütig zu sein. Versuch mal barmherzig zu sein. Versuch doch mal, dich in den Status von einem Menschen zu versetzen, der geistlich arm ist. Versuch doch mal, dich in den Status zu setzen von einem Menschen, der trauert über seine Schuld vor Gott. Versuch, das steht da nicht. Glücklich sind die, die das dürfen eigentlich. Glücklich sind die, die wirklich nach dieser Barmherzigkeit hungern. Bei denen ist der Himmel aufgegangen. Da habe ich einen Hunger nach einer Sache, nach einer Qualität von Barmherzigkeit, die gibt es nirgends. Die gibt es nirgends. Nirgends. Weil es das Leben von Christus ist. Und dieses Leben zeugt in dieser Welt. Und darum geht es heute Morgen. Wir haben es gestern noch angeguckt. Du bist in und durch Christus herausgefordert. Weil Jesus das wirkt in unserem Leben. Jesus wird sagen, schaut, sie haben mich verabscheut, das sagt er in Johannes Kapitel 15, der Herr Jesus, dann werden sie euch verabscheuen. Also staunt nicht darüber, dass das so ist. Das ist der normale Weg. Wenn euch die Welt hasst, in Kapitel 15, Vers 18, und mir übersetzt dieses Wort mit verabscheut, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat, beziehungsweise eben verabscheut hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, also aus diesem Geist der Lüge, aus diesem Geist der Unbarmherzigkeit, aus diesem Geist, barmherzig zu sein, aus sich selbst heraus, um seine Ziele durchzuführen, um zu beweisen, ich brauche deinen Gott nicht, ich kann selbst barmherzig sein. Das sagen ja auch manche Leute. Das stimmt. Aber du brauchst ihn, um nicht in der Ewigkeit verloren zu sein. Ich hatte mal in so einem Ort, hatte ich auch die Möglichkeit, in so einem großen Zelt zu sprechen. Da war so ein Vereinsnachmittag und da kamen Rotkreuzler und da kam Feuerwehr, alles Mögliche. Die saßen alle in dem Zelt. Und dann gab es auch eine Übung, ja, und dafür in dem Zelt, dass man jemanden aus dem Auto herausschneidet, rettet. Und dann wurde ein Interview gehalten mit dem Feuerwehrkommandanten, wie das so ist und so. Und das, die ganze Zeit drehte sich das praktisch dann um die Rettungsschere und. Und dann sagte ich zum Schluss, schaut, das ist ja interessant, ihr Vereine lebt eigentlich das, was die Gemeinde Jesu leben sollte. Ihr trefft euch regelmäßig unter der Woche. Wenn die zu einem Gebetsabend einberufen, die Feuerwehr, zu ihrem Lehrabend, das sind alle da, machen wir das, oh, aber heute Abend gerade nicht. Okay. Okay. Dann kannst du höchstwahrscheinlich gar nicht mit auf Einsatz fahren. Ja, du bist ja nicht bereitet dazu. Weil wenn du dich nicht da auf diesen Lehrabend einlässt, dann kann das passieren, dass du, wenn du auf den Einsatz fährst, aus der Hektik heraus reagierst, weil du bist ja nicht dazu bereitet. So denke ich das manchmal in so Gebetsabende, das sind so, die bereiten uns zu, innerlich auch ruhig zu sein vor Jesus, zu hören und. Naja, aber der Nachmittag, der war, und dann sagte ich, schau, ihr habt eigentlich alles, was die Gemeinde Jesu so ein bisschen ausmacht. Ihr habt Gemeinschaft und manchmal viel mehr Gemeinschaft als jetzt Menschen, die in der Gemeinde sind. Und dann, was ihr nicht habt, ist der Heilige Geist. Und es war ganz interessant, ne? Hinterher kam der Feuerwehrkommandant zu mir und sagte, ah, das war eine interessante Feststellung. Ah, das war echt interessant. Und wir haben super Gespräche gehabt. Super Gespräche. Da drüber dann kamen Leute zum Glauben. Weil es nicht darum geht, gute Taten zu tun, die aus mir selbst herauswürge und die mich dann in einen Status versetzen, dass ich sage, ich brauche Gott gar nicht. Das stimmt, du brauchst Gott nicht, um gute Taten zu tun. Selbst das ist noch da drin in diesen Herzen. Das so ist, so gottfremd, dass ich hauptsächlich noch gute Taten, dass ich beweisen kann, ich brauche keinen Gott. Wisst ihr, um das geht es. Aber du brauchst ihn, um Mensch zu sein. Dafür brauchst du ihn. Um das zu werden, wozu du geschaffen wurdest. Und wenn Jesus dann das sagt, ich habe euch herauserwählt aus diesem ganzen Denken eigentlich in diese Welt. Und deswegen ist es letztendlich so, dass ihr verabscheut werdet, weil dieser Geist, diese Welt eben das nicht mag. Der mag das nicht. Dieses Denken, das da dahinter steckt. Also es war ein ganz normaler Mechanismus. Das automatisch ist es da. Ich muss mir keine Mühe geben, dass mich keiner mag. Und es wird auch nicht so sein, dass mich eben nicht alle mögen. Also, um das geht es ja gar nicht. Aber es ist da, da ist was da, da ist eine Barriere da. Und in Jesus bin ich eben dann herausgefordert. Und das Interessante ist, dass Jesus sagt, es gibt gute Gründe, sich nicht zu verstecken eben dann in dieser Welt, weil ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Noch nicht mal wahrgenommen, sagt Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Das soll so leuchten. Und was es soll, das wird auch, wisst ihr. Weil was Gott sich vornimmt, das tut er auch. Dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also diese Werke, die sind so anders als die Werke dieser Welt, weil diese Werke, die führen dazu, dass der Vater im Himmel gepriesen wird. Die haben auch nochmal eine andere Qualität, eine andere Art von vielleicht von so ein Flavor, so ein Geruch, von so ein Geschmack, die sind anders. Was Jesus produziert, könnte man sagen, ist anders. Ist anders. Und darauf könnt ihr euch verlassen und dazu habe ich euch berufen, sagt Jesus letztendlich, dass dieses andere Leben dann eben durch euch sichtbar wird. Wie durch diesen Heiko. In den Lebensumständen. Und das ist dieses Leben, wenn wir erwählt sind durch Christus, durch Jesus, ihm nachzufolgen. Dieses Leben ist all-inclusive. Wir mögen ja so all-inclusive Urlaube nennen. Vielleicht nicht jeder, aber manche mögen es. Da ist alles drin. Eventmanager ist drin. Essen ist drin. Schlafen ist drin. Ausflüge sind drin. Ist alles drin. Das gute Essen, die Bauchschmerzen, wenn ich nach Indien gehe, ist alles drin. Und das ist letztendlich das Leben in Jesus. Ich habe das mal so genannt, ist alles drin. All inclusive. Versorgung ist da drin, Führung drin, Unterhaltung ist drin. Wenn wir wollen, Abenteuer ist drin. Da drin sind Tränen, das hat man gestern auch mal angesprochen. Da drin sind gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ist alles da drin, all inclusive, alles inklusive in diesem Ruf, Jesus nachzufolgen. Für das eine Ziel, dass sich Jesus Christus durch diejenigen, die er gerufen hat, verherrlicht in diese Welt. Das ist das einzige Ziel. Nicht, dass diejenigen, die gerufen sind, nach weltlichen Maßstäben glücklich werden. Das ist nicht das Ziel. Glücklich sind, die nicht nach weltlichen Maßstäben, sondern nach geistlichen Maßstäben, nach dem lebendigen Gott sind. Wohl dem, den der Herr, der Herr der Gott ist. Wohl dem, der dort sein Zuhause hat, sagt Psalm 84. Der ist überglücklich, dieser Mensch. Der ist überglücklich. Und aus dem wird dieses Leben einfach herausstellen. Wir singen ein Lied. Und dann, also ein Lied, und dann, ich weiß nicht, was er für ein singt, was er auswendig kennt, ne? Und dann schauen wir uns die zwei Sachen nochmal kurz genauer an, mit dem Salz und mit dem Licht. Habt ihr ein Lied? Und macht mal dann kurz die Fenster bitte auf. Dann haben wir ein bisschen einen Sauerstoff. Wo denn der nicht wandelt? Im Rat der Gottlosen.
Thank you.
Ich habe das eben so genannt, gute Gründe, sich nicht zu verstecken. Wir können das sagen so, es ist verlässlich, wahrhaftig, dieses Leben in Jesus. Der Dietrich Bonhoeffer sagte mal, der Versuch, die Welt zu christianisieren, ist umgeschlagen in die Verweltlichung der Christenheit. Ja, weil wir versuchen natürlich alles irgendwie christlich zu machen, dann kommen wir leichter durchs Leben durch. Und das ist dann umgeschlagen eben in das, was wir heute so sehen. Und der Gedanke hier, der bewegt, ihr seid das Salz, und zwar würde man im griechischen Text lesen, ich muss ja auch ein bisschen angeben, ne? Würde man lesen, ihr, und zwar ausschließlich nur ihr, einzig und allein ihr, seid das Salz. Es gibt viele andere, die versuchen das, gab es damals auch, aber nur ihr seid's. Und vielleicht haben die Jünger sich angeguckt und gesagt, wir. Ja, ihr. Eine drunter nicht. Aber ihr seid's. Und das gibt uns eigentlich eine neue Perspektive für den Sinn meines Lebens. Wisst ihr? Was ist der Sinn meines Lebens? Ihr seid das Salz der Erde. Der Sinn meines Lebens ist, könnte man sagen, ausgegeben werden von Jesus in diese Welt. Das ist der Sinn meines Lebens. Das ist der Sinn dieses Salzes, das auf dem Tisch steht. Versteht ihr? Das ist der einzige Grund, warum das da ist. Das Salz hat sich auch nicht selbst produziert. Das hat natürlich Millionen gebraucht. Manches nur ein bisschen jahrmillionlicher mehr. Ne? Aber es hat sich nicht selbst produziert. Also ich glaube es nicht, dass es Jahrmillionen gebraucht hat. Nur falls einer denkt, auf wen haben wir uns da eingeladen. Ne? Und falls jemand denkt, hurra, endlich mal hat es einer gesagt. Ne? Was die Wahrheit ist. Also ich glaube das nicht. Ich glaube an einen Gott, der von den Toten auferwecken kann. Und wenn der will, dass jetzt ein Baum da steht, dann steht er da. Und wenn der will, dass jetzt ein Berg da steht, dann steht ein Berg da. Und wenn der will, dass der Berg nicht mehr da steht, dann steht er nicht mehr da. An den Gott glaube ich. Also an den Gott, der kein Problem damit hat, das so zu tun, was die Bibel sagt eben. Aber wisst ihr, unser Leben ist dazu geschaffen, das sagt Jesus, ihr seid das Salz. Wozu ist das Salz da, dass es ausgegeben wird in diese Welt? Dass es ausgestreut wird. Dafür ist es da. Nicht, dass man es zurückhält, dass man es irgendwo in den Schrank reinstellt und es lässt es dann dort stehen. Dieses Salz, ich erzähle nichts Neues. Und vielleicht sagte Paulus deswegen, dass ich immer euch das Gleiche erzähle, dessen werde ich nicht müde. Und dieses Salz, das bezeugt dir was, das tut dir was in dieser Welt. Also ich sagte das so, wir kriegen eine neue Schau auch für den Sinn unseres Lebens, eigentlich gar nicht so sehr jetzt für unseren Dienst, sondern eigentlich für den Sinn unseres Lebens. Und der Apostel Paulus wird schreiben, weil der hat ja auch diese neue Schau bekommen. Er wird sagen in Epheserbrief Kapitel 1 ab Vers 5 und 6 lese ich einfach mal. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Wozu? Für sich selbst. Für sich. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also, da geht es um die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Dafür seid ihr begnadigt, dass diese Herrlichkeit sichtbar wird in diese Welt. Reingetragen wird. Wie lange das Leben auch immer dauert, ihr Lieben, wie das Leben von diesen Heiko, 16 Jahre. Der Grundgedanke dahinter war für mich mal, dass ein Mann kam am Bodenseehof und sagte, er ging in Konstanz über den Friedhof, und auf den Friedhöfen ist ja allermeistens, dass auf den Grabsteinen also hauptsächlich eben, oder gerade eben in der christlichen Religion, da ist der Geburtsstern, wann der Tag der Geburt war, und der Tag des Todes, meistens mit einem Kreuz symbolisiert. Und dieser Mann sagte mir mal, mir ist heute Nachmittag echt was aufgefallen, Heinz. Ich lief über diesen Friedhof in Konstanz und habe die ganzen Grabsteine angeguckt, also die da, wo er halt lief. Und es sagte, plötzlich kam mir das, ich kann den Tag meiner Geburt gar nicht bestimmen. Und ob man das jetzt, wie man es auch immer glauben, aber er sagte, ich kann auch nicht mal den Tag meines Todes bestimmen. Aber was ich bestimmen kann, ist ja letztendlich, wie wird die Zeit zwischen Stern und Kreuz ausgefüllt? Wozu soll diese Zeit dienen? Das kann ich bestimmen. Da kann ich eine Entscheidung treffen. Und der Herr Jesus sagt letztendlich dafür, dass er das Salz seid, diese Erde. Ihr seid das Salz. Das Salz, das trägt auch dazu bei, dass Dinge konserviert werden, deswegen gibt es das Gselz. Das ganz früher wurde eine Salzschicht draufgegeben. Ist ein schwäbischer Begriff, ne? Könnte man fast sagen. Na ja. Ja, klar. Und deswegen, ich habe immer gedacht, was ist das eigentlich? Und eine alte Frau im Remstal hat mir gesagt, Herr Spindler, ganz, ganz früher hat man oft auch eine Schicht Salz drauf gemacht, weil das hat konserviert. Kann man auch. Ja? Das bringt ein bisschen Geschmack. Gell? Also man, zum Konservieren kann man es nehmen, zum Geschmack, zu allem Möglichen kann man es nehmen. Es bringt Geschmack, es macht einen Unterschied, das Salz. Salz schmerzt auch manchmal, wenn es auf Wunden kommt. Also letztendlich sagt Jesus auch, wisst ihr, das bringt auch Schmerz manchmal in diese Welt, wenn in sie Wunden reingestreut wird. Das Evangelium, könnte man so sagen, wenn es in Wunden hineingestreut wird, es schmerzt auch, es ist nicht immer einfach. Jemand sagte mal, ihr seid nicht der Honig dieser Welt, ihr seid das Salz dieser Welt. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir vielleicht mehr den Zug dazu haben, wir würden gerne der Honig sein. Ja, so, weil Honig, den mag man ja. Höchstens mal ist total allergisch dagegen, aber eigentlich. Aber ihr seid das Salz, sagt Jesus. Und ihr müsst euch da gar keine Mühe geben. Weil Salz gibt sich keine Mühe, Salz zu sein. Es ist vom Schöpfer erschaffen. Und dieses Leben, dass ihr das Salz seid, ist vom Schöpfer euch gegeben. Dafür habe ich euch gewählt. Dafür. Dass ihr in den Schulen, in denen ihr seid, an den Arbeitsplätzen, an denen ihr seid, eben das seid. Und ihr seid es in mir, weil der Schöpfer es in euch angelegt hat. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, ganz wichtiger Gedanke. Man kann sagen auch, wisst ihr, wenn schon Salz, dann vermischt dieses Salz nicht. Von dem spricht ja Jesus auch hier, wenn es geschmacklos wird. Wir können das vielleicht mit Kompromissen heute so gleichstellen, dieses Vermischen mit allem Möglichen. Ich habe heute Morgen auch Buch der Richter gelesen, das ist komisch. Ich bin ehrlich, je mehr ich die Bibel lese, desto weniger verstehe ich sie. Desto weniger verstehe ich uns Menschen. Da lese ich, der Herr hat ihnen wieder Richter errufen und er hat das Volk wieder in die Freiheit geführt und der Richter war tot nach 40 Jahren oder 60 Jahren und das Volk sofort alles anders wieder gemacht. Sofort. Aber die müssen doch das gesehen haben über die 40 bis 60 Jahre, wie gut es war. Aber eigentlich hat immer die Tendenz, wir wollen so sein wie die anderen. Wir wollen eigentlich gar nicht anders sein. Aber dazu seid ihr berufen. Das ist der einzige Sinn letztendlich, wisst ihr? anders zu sein, und zwar durch die Gegenwart des lebendigen Gottes, dass Menschen gezogen werden. Und ich glaube natürlich, bei dem Heigo war es auch so, dass manche das komisch fanden, wie ausgerechnet der, das ist ein seltsamer, so ganz komischer Typ, was rollt der immer an meinem Haus vorbei und lädt mich da ein, der soll auf sich selbst schauen, der braucht Selbsthilfe. Oder so einer wie der Heigo, der hat es nötig. Aber doch nicht ich. Schaut, der Apostel Paulus schreibt es, ich denke oft, die Briefe von Paulus und von Petrus, Johannes, sind nur eine Auslegung, oder sind auch nur eine Auslegung letztendlich von dem, was Jesus ganz komprimiert gesagt hat. Und Jesus oder Paulus schreibt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Die müsst ihr euch gar nicht mal suchen. Die sind da. Sau entspannend. Das Salz sucht sich die Suppe nicht, in die es reingestreut wird. Die Suppe steht da. Damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wir sind seine Schöpfung. Klar, manche haben auch schon diese ganzen Auslegungen darüber gelesen. Wir sind eigentlich so ein Kunstwerk, wie so ein Bild, das er gemalt hat, Jesus. Ihr, und zwar nur ihr. Einzig und allein ihr. Das ist eine neue Perspektive für den Sinn meines Lebens. Und ihr seid das Licht der Welt. Nur ihr, nur ihr. Weil in euch der lebt, der das Licht der Welt ist. Und Licht produziert sich nicht selbst. Es entsteht natürlich, es wird gegeben durch eine Kraftquelle. Und ihr seid es. Psalm 34 wird uns sagen, so sitzen ja manche unter uns, die aus Sonnen gebräunt sind. Und es ist schön. Und weil die spiegeln was wieder. Die spiegeln diese Sonne wieder, die Kraft dieser Sonne. Das ist ein gutes Bild. In Psalm 34 steht, die auf ihn blicken, werden strahlen. Vers 6. Die auf ihn blicken, werden strahlen. Also die so auf ihn konzentriert leben dürfen. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, haben wir gesungen. Psalm 1 bringt das richtig zum Ausdruck. Deswegen wird um uns alle geworben in diese Welt, wisst ihr, am Tisch auch der Gottlosen zu sitzen. Am Tisch der Schwätzer, am Tisch der Dumm, Quatscher, und wir brauchen uns da gar nicht mehr hinsetzen, sondern es wird uns alles ins Haus, Freihaus geliefert. Ob es mit der Musik ist, mit unseren Filmen, mit all dem Zeug, es wird uns Freihaus geliefert. Du musst es gar nicht bestellen, es ist schon da. Und es macht dann was mit uns. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg des Sünders, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das kommt. Das kommt. Das kommt automatisch. Der Tag kommt, an dem das gebraucht wird, du als Salzstreuer. Das kommt. Automatisch. Weil dafür bist du ja geschaffen. Dafür bist du ja berufen. Dafür hast du ein neues Leben bekommen. Dass das geschieht. An dem Platz, an dem du bist. Der über den Gesetz nachsinnt, die wörtliche Übersetzung hier wäre, der dieses Gesetz eigentlich auf seinen Lippen wiederholt. Der davon spricht, weil das, was du sprichst, das beeinflusst dich. Worte haben, glaube ich, größere Kraft als Bilder, obwohl wir immer sagen, Bilder haben eine größere Kraft, aber Worte bewirken ganz, ganz viel. Deswegen ist ja Jesus das Wort Gottes und nicht das Bild Gottes. Und Jesus sagt nicht, ihr lebt von Bildern, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Von dem lebt ihr. Nicht von Bildern über Gott, sondern ihr lebt von seinem Wort. Und klar, ich bin das Wort, würde Jesus sagen. Und ich bin das Licht der Welt. Und wer über dieses, könnte man so sagen, wer über dieses Licht der Welt nachsinnt, wer darüber redet auch, über Jesus redet, für sich selbst auch manchmal redet. Wir würden sagen, vielleicht Selbstgespräche führt, aber das ist es nicht. Und wenn, dann sind es wenigstens gute Selbstgespräche. Der ist so wie so ein Baum. Das, wer da dran bleibt, das wird automatisch, das kommt, das wird sichtbar. Und das fand ich auch erstaunlich jetzt. Ich habe die Gespräche angehört. Ne? Warst du im Solarium gewesen? Nö, das ist ganz normal. Wenn ich so in der Sonne bin und wenn wir viel draußen sind, dann wirkt es so auf mich. Oh, erstaunlich. Ja, das wirkt halt so. Das tut was mit uns, wenn wir uns dem Licht auch bewusst aussetzen. Und Jesus hat sich als Licht ja in unser Leben hineingegeben. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherlaufen. Das wird nicht so sein. Der wird klare Wege gehen dürfen. Und er wird in seinen Leuten wohnen, Johannes 14, Vers 23. Von dem spricht Jesus. Wer seine Worte hält, wer ihn liebt und den, der ihn gesandt hat. Mein Vater und ich werden kommen und Wohnung machen in euch. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was geschieht, wo Gott wohnt, da wird Gottes Wesen sichtbar. Automatisch. Deswegen möchte ich auch den Leuten nicht einheizen, mach mal Gottes Wesen sichtbar. Weil das ja hier drin enthalten ist, ist wahr. Mach Salz mal salzig. Es ist salzig. Und der Herr, wenn man so will, das ist der große Kochmeister und er weiß es richtig einzusetzen. Und er weiß auch, wo es mal reingestreut werden muss in diese Welt, dass es mal in den Wunden brennt. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und manchmal wollen wir das nicht, weil wir merken, dann mögen uns die Menschen nicht, aber die müssen uns ja nicht mögen. Jesus sagt, sie haben mich verabscheut, sie werden euch auch verabscheuen. Warum kämpft ihr dann darum, dass euch die Leute mögen? Ja, das stimmt, so viel an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Das ist automatisch durch den Geist des Sanftmut und Barmherzigkeit. Der Apostel Petrus wird schreiben, wenn euch die Menschen was anklagen, dann nur, weil er Gutes tut. Dann nur, weil er Gutes tut. Und nicht, weil ihr so seid wie all die anderen. Also das kommt automatisch, auch der Geist dieser Welt, der mag das nicht. Und das Evangelium, das muss da reingestreut werden. Und die Wunden, den einen wisst ihr zum Leben wirklich, dass es Gutes tut, dass Menschen aufrichtig zerbrochen sind. Anderen Menschen, dass es sie ausrichtet, anderen Menschen, die müssen es hören, damit sie das Wort auch der Wahrheit hören, auch fürs Leben. Der Paulus wird sagen, die einen hören sich zum Leben, die einen hören sich zum Tod. Das sind nicht wir, die es bestimmen. Ich denke oft an diese Frau, das ist bei mir so, diese Frau, die ich kennengelernt habe in Ostdeutschland, die hat an einem Abend in so einem Kreis, so Evangelisation war das, und die hat dann hinterher so Getränke ausgegeben und ich sprach dann ein bisschen mit ihr und ich fragte dann, was sie so sonst so fürs Leben macht, und so sagt sie, oh, ich singe im Kirchenchor. Und es fuhr mir dann so aus den Lippen heraus und sagt, wissen Sie, was ich glaube, in der Hölle werden wir viele sein, die haben im Kirchenchor gesungen. Und die Frau begann das Weinen, nicht über die Unverfrorenheit meiner Worte, sondern sie sagte, das ist mein Problem. Das weiß ich. Es war stadtbekannte Ehebrecherin. Aber die hat im Kirchenchor gesungen, weil sie so eine schöne Stimme hatte. Und keiner wollte es hier wirklich sagen, weil sonst verlieren wir unsere Sängerin. Weil wir alle wissen, es hat Konsequenzen. Wenn ich zu dem stehe jetzt, was Jesus will, das hat Konsequenzen. Auch in meiner Arbeit hat es Konsequenzen. Es hat Konsequenzen an meinem Arbeitsplatz, am Schulplatz. Es hat Konsequenzen. Und wir fürchten oft diese Konsequenzen. Und wir reden uns dann auch ein und sagen, ja, wir wollen den Menschen nichts Böses tun. Was sollen denn die dann denken und so? Ne? Aber eigentlich geht es allermeist um mich selbst. Was sollen denn die über mich denken, wenn ich das sage? Kann passieren. als ich in dem Heim für geistig und körperlich behinderte Menschen gearbeitet habe, da habe ich mir vorgenommen, ich wusste nicht, wie lange ich dort arbeiten werde, aber ich wollte so gern mit jedem mal über das Evangelium gesprochen haben. Und es sind oft tolle Leute, die dort arbeiten, wirklich klasse Leute. Also Leute, da kann man echt sagen, oft als Christ kann ich mir dort noch nicht 100.000 Scheiben abschneiden. Wohlwissend, um das geht's nicht. Und trotz allem sagt Jesus, wisst ihr, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die, die sich das ausgedacht haben mit Häusern für geistig und körperlich behinderte Menschen, das waren Christen gewesen, wiedergeborene Menschen. Die haben oft alles gegeben, damit sie Menschen wie den Daniel einfach aufnehmen können und ihm zu Hause geben können. In Kulturen manchmal, wo es das nicht gab. Auch in Deutschland. Das waren keine Buddhisten und keine Hinduisten und keine Moslems und auch keine Humanisten, die sich das ausgedacht haben. Das waren alles wiedergeborene, bekennende Christen. Das ist nur alles ein bisschen anders geworden heute. Aber der Urgrund war der. Und als ich dort arbeitete bei eben Itza und ich hatte einige Arbeitskollegen und Kolleginnen und es waren eben alles gute Menschen und eine Frau, weiß ich noch, die hatte ein ganz tragisches Leben hinter sich gehabt und die hat diese Menschen so geliebt, das hast du so gespürt und die mochten sie auch so sehr. Und ich habe mich oft gefragt, wenn ich ihr Leben so reflektiert habe, wie willst du dieser Frau das sagen, das ist unmöglich. Die ist so gut, die war so voller Liebe auch. Und dann saß die Frau mal bei mir und schaut mich an und sagt, Herr Spindler, diese Welt wird ja immer schlimmer und da kann man richtig Angst bekommen. Und ich habe da ein Buch gelesen von so einem Mann und der beschrieb da manche Dinge und dann hat sie gesagt, das war der Nostradamus, das Buch, der das schrieb. Und ich sagte ihr, Frau XYZ, ne, der Herr Jesus hatte schon 1600 Jahre vor dem Nostradamus gesagt und viel klarer. Und sie sagt, was, wirklich? Ist es echt so? Wisst ihr, getaufte, gefirmte Katholikin, ein guter Mensch, hat einen Heiligen Geist verliehen bekommen, damit sie damit Gott in ihr wohnt, an keinen Gott geglaubt. Und ich sage das so, wie ich es empfinde, wisst ihr. Vielleicht findet es jetzt jemand lieblos, aber ich schäme mich dafür, dass das die christliche Welt ist. Ich schäme mich dafür. Ich schäme mich auch dafür für Menschen, die sagen, ich bin glaubensgetauft, aber ich sehe null davon, null glaubensgetauft. Das war alles. Aber kein Leben in Christus. Keinmal fragen, was willst denn du, Jesus? Wo soll es denn lang gehen, Jesus? Was willst du mit diesem Leben, Jesus? Keinmal wird gefragt. Aber glaubensgetauft. Ein bisschen besser als die anderen. Und es saß die Frau vor mir und ich durfte ganz klar das Evangelium sagen. Und wenn er dann Jesus glaubt, ist verloren. Und die Frau hat es verstanden, es geht nicht um meine guten Werke, es geht darum, um Beziehung zum lebendigen Gott. Ein anderer Kollege, der saß dort, das war so ein, da bist du gar nicht dran gekommen. Ne? Und irgendwann saß er vor mir, der hat immer so einen coolen Spruch drauf gehabt. Und irgendwann saß er vor mir und sagt, Mensch, was mir passiert ist, ich habe da Warzen gehabt an der Hand. Da war ich bei einem Freund, der hat einen Apfel aufgeschnitten, hat den Apfel über meine Warzen gekreist, hat irgendwas gemurmelt, dann waren die weg. Und ich sagte ihm, glaube ich. Schau mich an, wie? Das glaubst du? Sag ich, das glaube ich, das gibt's. Und ich sagte auch gleichzeitig dazu, was die Bibel dazu sagt. Menschen, die sowas tun, die sind verflucht. Und dann guckt er mich an und sagt, also nee, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Wir haben ein ganz tiefes Gespräch über Jesus gehabt, ein ganz tiefes, auch über sein Leben. Plötzlich ist das alles aufgebrochen. Aber das war zu seiner Zeit, wisst ihr? Das konnte ich nicht motivieren. Ich habe gebetet, jeden Tag für meine Kollegen. Weil dafür bin ich ja da, um Salz zu sein, Licht. Und Jesus, du machst es dann schon. Du machst es. An den Plätzen, an denen wir sind. Du machst es schon, weil dafür sind wir da. Und dazu gebraucht Jesus auch unsere ganzen Lebensumstände, weil es seine Lebensumstände sind. Wenn mein Leben seines ist, dann sind es seine Lebensumstände. Es sind seine Lebensumstände. Seine. Wo ich immer bin, das Leben von dem Heiko. Das war sein Lebensumstand. Der Heiko hat es nicht so gewählt. Seine Eltern haben es auch nicht so gewählt. Die hätten ganz anders gewählt. Ich hätte auch anders gewählt. Wisst ihr, das ist dein Leben, aber ich bin ja auch dafür da, damit du, Jesus, dich in diese Welt verkündigst. Wie? Weiß ich nicht. Das kann durch Lachen sein, das kann auch mal durch Weinen sein. Das kann da einfach auch dadurch sein, wie du mit den Tränen umgehen darfst. Nicht, wie du dir Mühe gibst, mit den Tränen umzugehen. Und das geht's. Die junge Frau, die wir begraben haben, vor 2 Jahren, in Mecklenburg, mit 28 Jahren gestorben. Eine Tochter von den Holmers, aus der Holmer Familie. Sie hat Krebs bekommen und unheilbar. Und sie hat gesagt mal, die Puschel, so hieß ihr Nickname, also Spitzname, sagte, das war alles, was ich wollte, Heinz. Ich wollte, dass Jesus mein Leben gebraucht. In diese Welt als ein Zeugnis. Und der Herr Jesus hat es gemacht, sagte sie. Das, wisst ihr, das kann man nicht einfach so daher sagen. Ne? Das hätte ich ihr auch nicht sagen können. Da muss man lernen, auch den Mund zu halten, weil schlaue Sprüche habe ich auch genug. Aber dort zu stehen und das aus diesem Mund zu hören, das war alles, was ich wollte, Heinz. Das fällt nicht leicht zu sterben. Mit 28, wenn du die alles so vor dir hast, scheinbar. Aber sie sagt, das war doch mal das, was ich sagte. Jesus, du lebst in mir und benutzt dieses Leben als Zeugnis für dich. Und guck, durch mich, sagte sie, hat Jesus Zeugnis gegeben, Menschen in Heidelberg, in der Krebsklinik, an anderen Plätzen. Da wäre ich nie hingekommen, denen hätte ich nie ein Zeugnis sein können. Das ist diese tiefe Erkenntnis. Leute, die kann man nicht mit Theorie erwerben. Da kann man auch kein Buch drüber lesen. Das ist das Leben von Christus. Das ist das Leben von Christus. Und die Puschel hat ein erfülltes Leben gehabt. Menschlich gesehen habe ich auch gesagt, Herr Jesus, sie geht zu früh. Aber für sie war es richtig. Die Eltern haben es auch gesagt, zu früh. Und das dürfen wir auch. Aber für sie war es richtig. Du hast mich gerufen, um Salz und Licht zu sein. Und wenn das manchmal diese Beispiele uns dazu dienen und sagen, Herr Jesus, das alles, führ uns auf diesen Weg. Und das alles drin, Lachen und Weinen. Und deswegen ist es gut, dass es so eine Gemeinde hat. Eine Gemeinde, die es mitträgt. Das eine oder andere trägt. Eine Gemeinde, die mit lacht. Eine Gemeinde, die mit weint. Und die nicht immer die Antworten hat. Aber die Liebe leben lässt von Christus. Herr Jesus, ich danke dir für diese Wahrheit. Und Herr, wenn ich so drüber spreche, darf ich da auch das auch immer so bekennen, auch, dass ich auch manchmal Furcht habe davor, vor diesen. Ja, wie ich so salopp sage, all inclusive. Ist alles drin. Lachen, Weinen, Sturm, Sonne. Aber alles dazu, damit dein Name verherrlicht wird. Und Herr Jesus, wenn ein Mensch unter uns ist in diesen Tagen, eine Person, die dieses Leben gar nicht wirklich kennt, dann kann ich dich nur bitten, erbarm dich über diese Person und schenk ihr Leben. Lass diese Person deine Stimme hören. Und kommen und empfangen, so wie der Heigo empfangen hat. Über allem, dass unser Leben, Herr, diese tiefe Wahrheit in sich trägt, wie es die Puschel ausgedrückt hat. Das war ja alles, was ich wollte, dass du, Jesus, dich verherrlichst. Und Herr, dazu für uns, mit unserem Lachen, mit unserem Weinen, mit unserem Nachdenken, mit all dem, was wir tun können in dieser Welt, soll mehr darauf hingeführt werden, dass das, was wir tun können, von dir kommt. Und dass nicht wir verherrlicht werden, sondern der Vater im Himmel. Und dass wir dein Wesen, den Vater, zu verherrlichen. Und dann wird's gut. Amen.